Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der Geek Talk Kategorie Gadget. Heute Abend die Folge 4. Natürlich darf ich wie immer in der Gadget-Folge oder wie meistens in der Gadget-Folge den Tobi begrüßen.
Einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Und am anderen Ende der Leitung sitzt der Martin.
Ja, wieder mal sonntags, wieder mal nicht ganz morgens, aber auch früh nachmittags zumindest, finden wir uns hier im Keller der PodWG zusammen und nehmen eine neue Gadget-Folge auf.
Tja, wir haben ja auch sonst nichts Besseres zu tun. Da hast du wohl recht, ja.
Genau, keine Freunde, nur Gadgets. Dann macht man halt einen Podcast.
So sieht's aus.
Wir haben Feedback erhalten. Zum einen kam ein E-Mail. Es ging um die Gadget-Folge, die zweite, in der wir über das LG G2 gesprochen haben und auch das Tablet. Da hatte ich ja erwähnt, dass ich das unbedingt auch für iOS haben möchte. Genauer gesagt meinte ich damit die Notizfunktion. Da kann man ja direkt auf den Screen irgendwelche, wie sagt man so, auf Karten, also auf Google Maps zum Beispiel, Kreuzchen malen oder die Wege einzeichnen oder auch sonst, wenn man, sagen wir, der Tobi schickt mir ein PDF zur Korrektur und ich mache dann einen Strich drunter und schreibe da irgendwie quer übers Blatt da Fehler nachkorrigieren oder solche Sachen. Und das kann man ja direkt als Bild, also als JPEG exportieren. Und da meinte ich, das möchte ich gerne auch auf iOS haben. Weil wir haben da beide Sketch, Tobi heißt die?
Sketch, genau, ja. Mhm.
Genau, im Einsatz. Und da meint eben der Hörer Manuel Pittner, er empfiehlt uns da die App Note Rocket, denn die kann eben genau das machen. Halt ähnlich wie auf Sketch, weil auf iOS geht das halt einfach nicht. Da dürfen Apps nicht so tief ins System hinein. Das hat ja Apple nach wie vor untersagt. Die App hat übrigens, Tobi, das könnte dich noch interessieren, eine zusätzliche Funktion, also nicht nur wie bei Sketch, wo man einfach ein bisschen raufmalen kann. Das Coole an der App ist, du kannst da auch in das Bild eine Voice-Message, also ein Voice-Memo integrieren.
Gut, das kann praktisch sein, ja.
Mhm. Genau, wenn du irgendwelche Gedanken festhalten möchtest. Manchmal ist so ein Bildschirm ein bisschen zu klein, um einen halben Roman draufzuschreiben. Da geht es natürlich schneller, einfach den Aufnahmebutton zu klicken und sagen, hey, schau mal, du, Rechtschreibung für Anfänger und so. Oder auch andere sinnvolle Geschichten. Mhm. Was auch immer. Und was uns beiden gefallen könnte, es gibt einen direkten Export nach Instagram.
Okay. Ja, das könnte interessant sein. Bloß, naja, bei Instagram, da versuche ich, Screenshot-Geschichten zu vermeiden, zu posten. Das lagere ich dann schon nach anderen Diensten aus, falls ich mal irgendwo einen Screenshot twittern müsste oder raushauen müsste. Das mache ich jetzt nicht unbedingt auf Instagram.
Twitter geht auch. Facebook kannst du in Dropbox, in Box den Dienst oder nach Evernote.
Ah, Evernote, das klingt gut, ja.
Genau, also so kannst du kurz Dinge hinterlegen. Falls es doch mal so weit kommen sollte und du ein Bild machst, das du unbedingt irgendwie noch mit Text hinterlegen möchtest und das nicht runterschreiben möchtest, kannst du es ja im Kopf behalten.
Okay, auf jeden Fall. Kopf behalten ist gut.
Ja, herzlichen Dank für den App-Tipp. Wie immer gerne, wie gesagt, unten in den Kommentare oder wie er es gemacht hat, auch mal per E-Mail sehr gern gesehen. Dann haben wir ein Feedback bekommen auf die Geek Talk 2314. Genauer gesagt ist das Gadget die dritte, also eine unserer letzten Gadget-Folgen. Da ging es um das Nokia Lumia 1520, welches sich vorgestellt hat. Und der John meinte, dass es doch ein rechter Brummer sei. Und ja, das ist es in der Tat. Aber da hat mich, und ich glaube auch bei Tobi, du kannst da mir beipflichten, Hersteller wie zum Beispiel HTC mit dem One M8 oder das Ascent P7 von Huawei gezeigt, dass auch 5 Zoll Geräte so gebaut werden können, dass die doch noch einigermaßen gut in den Händen liegen.
Ja, das ist möglich. Ja. Also das M8 ist ein Traum in der Hand zu halten. Ja, das ist wirklich genial.
Der Formfaktor und halt das gegen die Seite dünner werden und abgerundet, das liegt einfach wirklich extrem gut in den Händen.
Ja.
Genau. Also von dem her dürfen wir gespannt sein, weil die Gerüchte besagen ja, dass Apple auch mit einem knapp 5 Zoll, was ist 4,7, glaube ich, sind die aktuellsten. Mhm. Mal schauen, was daraus wird. Dann haben wir konstruktive Kritik bekommen und die betrifft dieses Mal den Tobi.
Oh.
Ja, der Horst. Er meinte, dass er es schick findet, was wir alles so erzählen. Er auch schon lange mithört und schon regelmäßig muss er aber ausschalten, weil bitte, bitte, bitte und ganz viele Ausrufezeichen, trinkt ab und zu einen Schluck Wasser während der Sendung, Tobi, weil du schmatzt die ganze Zeit. Und das sei nicht böse gemeint, aber es störe ihn unheimlich.
Mhm. Gut, dann werde ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken und Harald Schmidt zitieren. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Prost.
Dann nehme ich Schweizer Wasser. Und da bin ich auch in den Kommentaren drauf eingegangen. Es ist natürlich so, wir haben früher über Mumble direkt aufgenommen, bis wir zu diesen lustigen Mumble-Fehler gekommen sind. Wer das genauer wissen möchte, soll im letzten Herbst ein bisschen reinhören, also Herbst 2013. Mumble hat einen riesen Vorteil, dass er Geräusche, die unter einem gewissen Pegel, wie man einstellt, und über einem gewissen Pegel rausnimmt. Da hört man weder so ein Kratzen auf dem Tisch oder mal ein Verstellen von irgendwas. Das, wie sagt man, ignoriert Mumble einfach in der Aufnahme. Hat den großen Vorteil, dass eben genau solche Schmatzgeräusche oder auch sonstige, wenn mal ein Huster nicht gerade gemutet werden konnte und beim Schneiden nicht durch die Qualitätssicherung fiel, verschwinden. Und da wir seit längerem jetzt diese Double-Ender-Aufnahmen machen, haben wir halt das Problem, dass wirklich jeder Ton, wirklich ein Mäusequietschen halt auch mit drauf ist.
Ja, das ist ein Nachteil. Also auch das, die Schluckgeräusche, also wenn du jetzt zum Beispiel sprichst und ich quasi still bin oder es versuche still zu sein und einfach nur normal schlucke oder mich bewege auf dem Schreibtischstuhl, dann sind diese Aufnahmen halt auch mit im Double-Ender drauf und du versuchst das ja schon dann rauszunehmen, die Geräusche, die entstehen in der Pause, wo ich nicht spreche, also die Hintergrundgeräusche, aber alles kann man halt nicht rausnehmen, weil es auch eine wahnsinnige Arbeit ist, das jeweilig rauszuschneiden, das Ganze.
Genau, es gibt viele Podcaster, die sprechen von Schneiden. Bei denen heißt es dann meistens, es kommt hinten und vorne
den Anfang und das Ende, das wird abgeschnitten.
Intro und Outro kommt rein, genau. Ja. Und bei uns ist es halt so, dass ich mich nach der Aufnahme hinsetze und wirklich dann, wenn diejenige Person, die spricht, die Spur lasse ich drin und alles andere schneide ich raus, dass eben auch ohne, wenn zwischendrin geht mal halt das Muten vergessen, wenn man sich kurz ein bisschen mehr bewegen möchte oder mal trinken oder was auch immer, wie du vorher erwähnt hast. Und ja, da bin ich natürlich auch befangen, weil zum einen durch meinen Unfall habe ich nicht allzu viel Energie und ich kann da nicht 3, 4, 5 Stunden dran sitzen, um wirklich jedes Geräusch rauszufiltern. Deshalb bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Ansonsten tut es mir leid, wenn es mal, es gibt Folgen, wo ich fast gar nichts schneiden kann. Das versuchen wir aber auch zu erwähnen, dass die Hörer das sich darauf einstellen können. Alles geht leider nicht. Dazu kommt natürlich, ich bin auch kein Toningenieur. Ich bastel da ein bisschen in GarageBand rum. Und das sind halt einfach relativ beschränkte Mittel oder Möglichkeiten, die man da hat. Und Auphonic nutzen wir natürlich auch, aber auch das kann nicht jeden Geräusch und alles Mögliche rausnehmen. Mhm. Aber wir tun unser Bestes. Ich hoffe, lieber Horst, dass es in Zukunft nicht mehr ganz so extrem ist und wir werden fleißig Wasser trinken während der Aufnahme.
Genau. Wir sind halt ambitionierte Amateure oder professionelle Amateure.
Professionelle Amateure, das klingt doch schon mal besser, weil professionell mit drin ist. Nee, Quatsch. Wir sind nicht Radio, aber wir geben alles, weil, ja, ist doch ein rechter auch Zeitaufwand, so einen Podcast zu betreiben und betreuen, alles drum und dran.
Genau.
Aber wie gerne, wenn euch sowas auffällt, gebt uns bitte Feedback. Wir versuchen uns da immer wieder zu bessern und auch natürlich uns weiterzuentwickeln. Wenn man so unsere ersten Folgen hört, wo wir heute sind, da ist ja einiges mit dazugekommen, mit Kapiteln und Bearbeitung und allem Möglichen drum und dran. Gut, dann gab es ein Feedback vom Lars. Er meint, dass ein super Podcast sei und dass egal welche Farbe oder Logo das Ganze hat, wir sollen das nicht falsch verstehen, das mit den Farben und Fotos findet er super. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er mitbekommen hat, was die unterschiedlichen Farben bei uns zu sagen haben. Wir haben ja unsere verschiedenen Kanäle, Zum einen haben wir den Orangen, das sind dann die News-Folgen, wo wir einfach über, ja, über was sprechen wir da, Tobi?
Tja, über das aktuelle Geschehen in der Geek-Szene, was es an Neuigkeiten gibt, plattformübergreifend, ob Android, Windows oder Mac. Und das sind quasi die wöchentlichen News-Folgen, also wir versuchen den wöchentlichen Rhythmus einzuhalten. Das sind da so die Inhalte.
Genau, und neben diesen wöchentlichen gibt es das violette Logo. Das Ganze sind dann die Gadget-Folgen, da befindet ihr euch aktuell. Die Gadget-Folgen haben noch was Spezielles, das hat er auch gut bemerkt, die Fotos. Die jeweiligen Gadgets zeigen wir euch in den Kapitelmarken, in euren Podcatchern, auch noch bildtechnisch an. Also das heißt, ihr seht gleich, um welches Gadget das da geht. Das haben wir aktuell und werden wir wahrscheinlich bei anderen Dingen nicht haben, weil bei News-Folgen ist das relativ schwierig, zu jedem Thema was Passendes zu finden, auch noch in einer anständigen Auflösung. Das zweite Schwierige ist dann natürlich dann auch immer das Copyright der einzelnen Bilder und deshalb beschränken wir uns hier auf unsere eigenen Bilder im Gadget-Teil. Dann gibt es noch das Mint-Logo, das sind die Interviewgeschichten und die Grünen, das sind die Sonderfolgen, monothematische. Wie können wir die umschreiben, Tobi?
Naja, Themen, wo wir uns auf, oder besser gesagt Folgen, wo wir uns auf gewisse Schwerpunktthemen spezialisieren, die auch teilweise mehrere Teile enthalten können. Das heißt, Thema Hausautomation, da hast du ja mit mehreren Gästen angefangen, über gewisse Bereiche von Hausautomation zu sprechen, gewisse Möglichkeiten, Ansatzpunkte, wie es die jeweiligen Gäste angefangen haben, umzusetzen, die verschiedenen Einsatzgebiete, Möglichkeiten etc. Und da geht es halt in verschiedene Podcast-Teile um das Thema Hausautomation. Ja. Zum Beispiel, wir haben auch über das Thema Dokumentenmanagement gesprochen, papierlose Büro. Da gab es ja auch mehrere Teile und das wird demnächst hoffentlich auch bald weitergeführt, dass es da nochmal ein paar ergänzende Folgen geben wird etc. Also sind immer so Schwerpunktthemen, die teilweise auch mehrere Teile enthalten können.
Genau, und das dann immer eben in der entsprechenden grünen Farbe für euch zum Erkennen. Ja, was er uns beneidet, sind die vielen Technik oder das Ganze, was wir haben. Aber er sieht auch der große Aufwand, den wir dahinter haben, weil es ist ja nicht gegeben, indem dass wir ein Paket bekommen, auspacken, ein Foto machen und wieder vergessen. Da gehört natürlich auch der Test dazu. Und er würde da gerne, oder besser gesagt, ist natürlich schön, dass er das anerkennt, weil das sehen nicht alle ganz so, den Aufwand dahinter.
Ja, deswegen kann es auch sein, dass wir über Gadgets etwas später oder versetzt sprechen, weil wir versuchen, die Produkte im Langzeittest zu haben. Und deswegen kommen eventuell manche Geräte, manche Gadgets nicht so ganz zeitnah zum Erscheinen der Geräte. Also die Reviews kommen halt dann nicht gleich zeitgleich mit dem Erscheinen der Geräte raus. Genau. Weil das macht dann auch wenig Sinn, sofort über das Produkt zu sprechen, ohne das wirklich lange genug in den Händen gehabt zu haben und lang genug mit den Geräten gespielt zu haben letztendlich oder gearbeitet zu haben.
Genau, da haben wir wirklich einen ausführlichen Testbericht. Nicht wie an gewissen anderen Orten, wo dann einfach die Specs hinzugepflegt werden, ein paar Bilder und gut ist. Oder schon nach 2 Tagen einen Akku-Bericht liefern wollen, solche Geschichten. Genau. Das ist uns halt einfach wichtig. Und er meinte, er würde auch gerne mal so ein Phablet testen, ist aber immer schwierig oder schwieriger. Und er mag Leute nicht, die einfach zum Testen quasi bei Amazon kurz bestellen und dann alles immer wieder nach 2 Wochen zurückschicken. Und da gibt es ja auch so gewisse Leute in der Szene, die das so machen für Tests. Aber ich glaube, da hat Amazon ein bisschen einen Riegel vorgeschoben.
Ja, wenn es zu häufig vorkommt und es wirklich vermehrt auftritt, dann wird Amazon da schon ein bisschen skeptisch und wie gesagt.
Hat auch schon das ein oder andere Konto gesperrt.
Genau, setzt sich mit den ein oder anderen Kunden, sagen wir mal, etwas intensiver auseinander. Und ich finde auch mit Recht, wenn man sich da mal gewisse Konten anschaut von Kunden und man sieht dort, dass die quasi zu 90% die Produkte wieder zurückschicken und zu 10% nur kaufen, dann ist es schon vorsätzlich das Ganze und sowas muss nicht unterstützt werden. Das geht zum Lasten des Konzerns und letztendlich können die Produkte, die ausgepackt worden sind, mit hantiert worden ist, nicht wieder als neu verkauft werden und das wie gesagt, das ist halt auch für Amazon ein wahnsinnig großer Kostenfaktor letztendlich.
Genau. Nicht nur für Amazon, da gibt es ja, Kleidungsindustrie hat das gleiche Problem bei so.
Generell alle Shops, die sich im Internet bewegen, ob es jetzt Amazon ist oder was weiß ich.
Das Rückgaberecht.
Konrad Elektronik oder wie sie alle heißen, die haben dieses Rückgaberechtsproblem und das ist das Manko für die Händler letztendlich, die dort wieder ihre Ware zurückbekommen und sie nicht als neu verkaufen können.
Wieder verkaufen können, ja. Genau. Dann hat er aber auch noch einen Wunsch an uns. Er möchte gerne eine Spezialfolge mit Netzwerk nur mit Apple-Produkten oder alles über den Raspberry Pi hätte er gerne. Weiter so und Hut ab.
Alles über den Raspberry Pi, das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, weil dieses Gerät so viel extrem viele Möglichkeiten bietet, dass man da hunderte Sendungen füllen könnte und auch letztendlich immer noch nicht fertig ist mit den Möglichkeiten, die wir da zur Verfügung haben. Und das wird natürlich sehr umfangreich. Und ob wir das überhaupt realisieren können, ist fraglich.
Genau, da wir beide eher weniger so in den Bereich Bastler und gehen. Darf man das so?
Doch, ja, kann man schon das so umschauen. Kann man so sagen. Ich meine, ich habe auch ein Raspberry Pi rumliegen, weil das ist ein Gerät, was man erstens mal für diesen Preis auf jeden Fall kaufen kann, ohne groß zu überlegen.
Genau.
Und für gewisse Anwendungen ist das ein wahnsinnig geniales Platinchen. Aber dass ich jetzt stundenlang mich damit beschäftige, nein, ich mache da gewisse Geschichten mit XBMC etc. Gewisse als Multimedia Center habe ich es ausprobiert und es läuft auch immer noch. Oder als kleiner Miniserver, als kleiner File-Server. Das sind so kleine Basteleien, die man auch schnell erledigen kann, ohne großen Aufwand. Darüber könnte man eventuell auch eine Sendung machen, aber dass die jetzt so erschöpfend ist, dass wir jetzt jede Möglichkeit erläutern können, was man mit dem Gerät machen kann, das glaube ich letztendlich nicht, weil das Gerät ist so komplex, bietet so viele Möglichkeiten. Ich glaube, da erreichen wir schnell unsere Grenzen.
Genau. Da kann ich ihn ein bisschen oder muss ich ihn ein bisschen vertrösten seit Anfang Jahr, das ist aber meine Schuld, hätte ich einen Gegner, einen Mitpodcaster, der da ein bisschen Einblick in den Raspberry Pi geben könnte, liegt aktuell einfach an der Zeit, die nicht da ist, um sich darauf vorbereiten zu können. Ich habe auch einen, aber ich habe Ähnliches ausprobiert wie du, Tobi, sehr, sehr oberflächlich und sehr kleine Geschichten, die auch schnell umsetzbar sind. Aber mal schauen, vielleicht kommt die Sendung dann doch noch zustande. Es würde mich selber auch freuen, weil es gibt doch einiges Angebot an Möglichkeiten.
Ja, also ich denke, wir könnten schon eine Sondersendung machen, wo wir das Thema sehr einschränken, auf einen gewissen Fokus richten. Genau. Und dass wir halt quasi nur in diesem Bereich XBMC oder als kleiner File-Server, dass wir das wirklich sehr eingrenzend. Ich denke, das ist realistisch und da können wir auch fundiert drüber sprechen. Alles andere müssten wir uns aus den Fingern ziehen und das entspricht nicht unserem Anspruch.
Genau. Ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Übrigens, wenn dich so kleine Geräte interessieren oder so kleine Geschichten interessieren, hör in die nächste. Ist jetzt relativ schwierig. Aufnahme ist heute der 18. Mai. Es ist etwa die Geek Talk. Wahrscheinlich wird sie 25.14 sein. News-Folge rein. Ich war ja bei Intel in Paris und da haben sie mir ein paar Geräte gezeigt, die eventuell auch für dich sehr interessant sein könnten. Mhm. Unbedingt da mal reinhören. Geht auch in die Richtung, einfach mit noch viel mehr Möglichkeiten und nicht mal viel teurer als diese Raspberry Pi-Geschichte.
Oh, das klingt gut.
Und ich habe ihm noch im Kommentar gesagt, was er sich dann genau vorstellen würde unter dem Netzwerk nur mit Apple-Produkte-Geschichte, weil da gibt es ja, auch wenn das Produktsortiment von Apple relativ übersichtlich ist, dennoch ganz viele Möglichkeiten. Und wenn er uns da ein paar Szenarien oder was er sich so ausdenkt, sagen könnte, dann können wir uns auch anschauen, weil das ist etwas, was wir uns, denke ich mal, schneller ein bisschen zurechtwürfeln könnten.
Ja, also da fällt mir jetzt gar nicht viel zu ein, was man darüber großartig sprechen könnte. Also,
und oder müsste, weil das meiste also einfach.
Die Netzwerkprodukte von Apple sind relativ simpel von der Konfiguration. Also in der Standardkonfiguration bieten sie halt nicht so viele Möglichkeiten, dass man da jetzt stundenlang drüber sprechen kann, wie man zum Beispiel eine Time Capsule konfiguriert. Das ist vielleicht das einzige Produkt, wo man vielleicht etwas länger drüber sprechen könnte. vom Umfang der Geschichte. Mhm. Einen dedizierten Server gibt es so nicht mehr, wo man jetzt stundenlang drüber sprechen könnte von der Hardware des Servers. Mac Mini gibt es in einer Serverversion.
Schön. Ja, das OS gibt es noch, ja.
Da müssten wir schon mal wissen, was er genau wissen möchte. Ich könnte mir eine Sondersendung über macOS Server an sich vorstellen. Da könnte ich drüber berichten, weil das auch viel in meinem Tätigkeitsumfeld vorkommt. Das wäre interessant. Aber das würde dann auch nicht in die Gadget-Folge passen. Das würde dann mal in eine Sondersendung reinpassen.
Genau, das wäre dann die grüne Farbe.
Genau.
Genau, aber das mit dem Thema eben Server, das können wir mal aufnehmen in unsere Liste. Mhm. Mal anschauen. Gut, dann würde ich sagen, die Feedbacks sind somit durch. Hatten wir schon länger nicht mehr so ausführlich besprochen, musste aber sein. Gehen wir über zu dem Hauptteil dieser Kategorie, und das sind die Gadgets. Heute haben wir vom Licht inklusive Musik über Tastatur zum Case bis zum Streaming von allem mit etwas dabei. Also wieder mal bunt zusammengewürfelt.
Richtig.
Ich würde mal sagen, Tobi, deine Bühne, beginn.
Ja.
Dein erstes Gadget.
Ja, ja. Also ich hatte eine Vision. Mir sollte mal ein Licht aufgehen und das Licht sollte aufgehen mit Hintergrundmusik.
Ah.
Ja. Aber ja, wie es mal so ist, das ist nicht immer so einfach zu realisieren. Deswegen bin ich da auf ein sehr interessantes Gadget gestoßen. Eine Firma, die in Europa, speziell in Deutschland, noch gar nicht so bekannt ist. Das ist quasi so ein Newcomer am Gadget-Himmel und der Stern ist gerade so am Aufgehen. Und ich habe mir da so ein kleines Highlight-Produkt rausgesucht. In meinen Augen ist es so das Highlight-Produkt aus deren Produktportfolio. Es ist nicht so riesig, das Portfolio, oder noch nicht so riesig. Deswegen ist es relativ leicht zu erkennen, dass das Highlight ist. Es handelt sich um eine Schreibtischlampe, um einen Bluetooth-Lautsprecher und um einen iPad-Stand. Das alles in einem Gerät, in einem sehr ansprechenden Design. Ein Mix aus Kunststoff und Aluminium, was gut in das Apple-Universum passt. Und das Schöne daran ist, man sieht nicht auf dem ersten Blick, dass es sich um einen iPad-Stand handelt. Das heißt, man könnte das Lämpchen auch verwenden, ohne dass man ein iPad hat, sondern nur als reine Schreibtischbeleuchtung. Das finde ich sehr interessant, weil es gibt bestimmt genügend Leute, die eine schöne LED-Schreibtischlampe haben möchten, aber kein iPad haben und da keinen iPad-Ständer draus oder die nicht als iPad-Ständer funktionieren oder nutzen möchten. Mhm. Und das ist so der Haupteinwendungsfall in meinem Bereich. Ich nutze ihn im Moment als Schreibtischlampe. Das Schöne ist, eine LED-Lampe verbraucht irrsinnig wenig Strom und bietet ein relativ lichtstarkes Ausleuchtungsfeld. Und durch die Verstellung, die man hat, also man kann ihn neigen und man kann quasi das auch ein bisschen auf indirekte Beleuchtung stellen, hat man auch eine schöne Variabilität in der Ausleuchtung, also in dem Ausleuchtungsfeld von klein bis ganz groß, kann man auch ganz schön dosieren, wie so das Ausleuchtungsfeld auf dem Schreibtisch halt letztendlich sein soll. Das macht die Lampe sehr interessant, dass man wirklich sehr flexibel in der Bewegung ist. Aber fange ich erstmal mit den Grundfunktionen an, die ich eben sagte, weil es ist ja wie gesagt ein All-in-One-Gadget. Das heißt, im Standfuß von diesem Gadget befindet sich ein Bluetooth-Lautsprecher. Kann ich halt mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden und kann quasi aus dem Standfuß dementsprechend den Töne entlocken dem Ganzen. Die Soundqualität ist durchaus akzeptabel. Man muss halt bedenken, dass der Standfuß nicht so riesig ist, dass man da jetzt einen wahnsinnigen High-End-Klang rauszieht. Also er ist vergleichbar mit Standard-Bluetooth-Lautsprecher in der 40-Euro-Kategorie. Also die klingen ja mehr oder weniger alle sehr gleich und alle sehr nah. Ist ein akzeptabler Klang. Man kann da jetzt nicht das verlangen, was eine Jawbone Jambox an Klang bietet, bei weitem nicht. Aber es ist schon auf jeden Fall ein wesentlich besserer Klang, als ein iPad oder ein iPhone mit sich bringt. Also man hat schon eine Klangverbesserung, die durchaus akzeptabel ist, aber nicht der hohe Audiogenuss, muss man fairerweise dazu sagen.
Also es ist wie, kann man es vergleichen mit den kleinen mobilen Bluetooth-Speakern?
ja, die herkömmlichen Bluetooth-Speaker von Ryko, von Luxa, von Logitech, wie sie alle heißen, in dieser kleinen Mobile-Kategorie. So kann man sie vergleichen.
Cool. Mhm.
Dann hat das Gerät noch einen eingebauten Akku, der hat 1050 mAh. Das ist die Besonderheit bei diesem Gerät. Man kann, wie gesagt, auch die Lampe ohne direktes Netzteil benutzen. Das heißt, man kann sie auch portabel mit sich umherschleppen und dort aufstellen, wo man keinen direkten Strom hat, und kann dort auch das Licht verwenden und dort auch den Bluetooth-Speaker verwenden. Die Angaben des Herstellers sind, dass sie 8 Stunden Licht bietet. Das habe ich nicht ganz erreicht. Ich habe es ausgemessen, sind so 6,5 bis 7, also auf 8 komme ich nicht, muss ich fairerweise sagen, aber das ist schon mal eine Leistung.
Sechseinhalb, sieben
Stunden durchgehend Licht, ohne zusätzlichen Strom, also mit dem eingebauten Akku, ist okay. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze auch über den Akku zu versorgen, den Bluetooth-Lautsprecher zu versorgen, da kommt man auf 5 Stunden Musik. Das sind Messwerte, die natürlich nur ohne die Beleuchtung gemessen worden sind. Das heißt, wenn ich die Beleuchtung und die Musikwiedergabe zusammenschalte, komme ich auf 3,5 Stunden. Das habe ich beide ausgemessen, sind so circa 3,5 Stunden beides im Betrieb. Mhm. Ist eigentlich eine okay Leistung dafür, dass ich einen relativ kleinen Akku drin befinde. 1050 mAh ist nicht die Welt. Finde ich eigentlich ganz, ganz beachtlich, und wenn man das am Schreibtisch stehen hat, dann hat man ja sowieso die Möglichkeit, dort auch mal das Ding in die Steckdose zu stecken und das Ding mit Power zu betreiben über ein Netzteil letztendlich. Mhm. Geladen wird das über einen Micro-USB-Stecker, also ein herkömmliches Micro-USB-Kabel. Das heißt, ich kann das Ding auch mit herkömmlichen Kabeln, die man sowieso rumfliegen hat, aufladen. Ein Kabel ist auch im Lieferumfang enthalten.
Ganz eine verrückte Frage. Kann man da auch ein Akku-Package dran packen? Wir hatten ja in den letzten Folgen...
Das funktioniert auch.
Gut, also wenn man darauf angewiesen ist, sagt man, ich habe einen 12-Stunden Arbeitstag vor mir, habe aber keine führige Steckdose, weil, warum auch immer, kommt ja darauf an, wo man gerade ist, kann man da auch ein Akku-Package ranhängen?
Genau, das geht, ja, klar. Gut. Dem ist das letztendlich egal, wo der Strom herkommt, ob aus dem Akku-Pack oder aus der Steckdose letztendlich, das funktioniert. Habe ich halt auch ausprobiert, geht super, ohne Probleme.
Gut.
Und eine Besonderheit, die ich sehr praktisch finde, das Ding hat quasi einen Touch-Sensor. Das heißt, wenn man ihn einschalten möchte, muss man jetzt nicht dediziert irgendwo ein Knöpfchen suchen, sondern die komplette Oberfläche des Standfußes ist quasi der Einschalter des Lichts.
Egal, wo man es anfasst?
Egal, wo man es anfasst, genau.
Gut.
Er hat einen riesen Vorteil. Wenn man das Ding als Nachttischlampe verwenden möchte, macht sich übrigens wunderbar als Nachttischlampe, weil es ein relativ neutrales Design hat. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Schreibtischlampe, also nicht den Zweck einer Schreibtischlampe erfüllen oder unbedingt als Schreibtischlampe eingesetzt werden. Da muss man nicht irgendwo einen Knopf suchen, sondern man fasst einfach nur auf den Standfuß und man hat dann dementsprechend eine Beleuchtung. Und das finde ich extrem praktisch, weil mittlerweile steht das Ding bei mir auf dem Nachttischschränkchen.
Gut, da macht es dann auch wieder Sinn, dass man das iPad schön lagern kann, wenn man dann einschläft.
Zum Beispiel, genau. Also ich finde das Ding total interessant, auch in dem Bereich, wenn man jetzt sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch hat. Man möchte einen Lautsprecher haben, man möchte eine Lampe haben, ideal, und vielleicht noch ein iPad-Stand. Dann ist das ein All-in-One-Produkt, was ich durchaus empfehlen kann. Und auch die Mechanik des Ständers, also wo man dementsprechend das iPad positionieren kann, ist sehr stabil. Er behält auch die Position, es ist variabel. Es sind jetzt keine statischen Positionen, sondern die sind so, dass man sie auch in den verschiedenen Winkeln auch fließend halten kann sozusagen. Man muss jetzt nicht unbedingt, es ist also keine Position, die einrastet, sondern man kann sie in jeglicher Position halten, das iPad. Und das macht das Gerät halt so interessant, dass man die Neigung wirklich sehr variabel hat.
Also ist stabil.
Sehr, sehr stabil, ja. Wie gesagt, es sind wenig Kunststoffteile verbaut. Die wichtigen Teile, die tragenden Teile, die mechanisch sind, also die beweglich sind, die sind auch dementsprechend aus Aluminium gefertigt. Und das ist halt, finde ich, sehr wichtig.
Genau.
Gut. Kommen wir zum Schluss, zum Preis. Für das, was es alles bietet, Es ist ein absolut fairer Preis. Wir liegt im Moment bei 59 Euro. Und da brauche ich eigentlich nicht drüber zu diskutieren. Ist ein super guter Preis, nicht zu teuer, nicht zu günstig. Absolut angemessen für das, was man da geboten bekommt. Mhm.
Wenn ihr also einen kleinen Schreibtisch habt oder auch sonst irgendwie Platzmangel, da habt ihr drei in einem, genau.
Genau.
Sehr praktisch. Gibt es sonst noch was zu sagen zu dem?
Das ist ja, wie gesagt, Design ist Geschmackssache. Ich finde ihn sehr hübsch. Passt, immer, ja. Passt wunderbar ins Apple Universum durch die Farbgebung weiß, silber, gliedert es sich schön in einen Apple-Schreibtisch ein, aber es passt auch in jeglich andere Schreibtischwelten, ob ich jetzt einen Windows-gestalteten Schreibtisch habe oder einen Mac-gestalteten Schreibtisch, das ist letztendlich völlig uninteressant, das Ding ist relativ designneutral. Genau.
Gut, nee, passt auch perfekt in dem Sinn zu meinem Ultrabook. Das hat ja auch Weiß und Alu, also von dem her. Und ist kein von Apple.
Genau.
Sonst wäre auch kein Ultrabook. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, gut, dann danke ich dir vielmals für dein erstes Gadget. Dann übernehme ich doch mal.
Ja, übernehmen Sie.
Das Thema Tastaturen ist eines der wichtigsten Eingabegeräte. Ist es wichtiger als die Maus, Tobi?
Ja, für mich schon.
Gut. Bist du auch einer, der sehr viel auch über Tastaturkürzel macht, wo man dann die Maus gar nicht braucht und so?
Ganz viel, ganz viel.
Eben, ich auch. Und deshalb ist Tastatur etwas, woran man sich klammert, sich festbindet. Ich bin da ja selber seit ich denken kann, auf Mac-Tastaturen unterwegs. Habe zwar für meinen mobilen Einsatz eines von von Logitech geholt, das K 810 ist es, glaube ich, das kleine, das mit drei, genau, K810, das mit drei verschiedenen Bluetooth-Devices umgehen kann, sehr praktisch. Habe mir aber für einen Schreibtisch, da ich ja in letzter Zeit immer mehr ein bisschen solche Windows 8-Computer rumstehen habe, da auch eigene Tastaturen gesucht. Man will ja keine Mac-Tastatur am Windows-PC haben. Oder doch? Oder,
ja. Es gibt Blogger, die das machen, ja. Ja, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt jemanden, der sich da öffentlich zu bekannt hat, eine Mac-Tastatur an einem Windows-System zu betreiben.
Es sind ja auch einfach unglaublich geniale Tastaturen, das muss man dazu sagen.
Ein Kritikpunkt, den ich bei fast allen Tastaturen feststellen musste, egal ob es jetzt eine Logitech, eine Sherry-Tastatur ist, eine Microsoft-Tastatur, je älter diese Tastaturen werden, je lauter werden die Tastaturen. Das heißt, ich kaufe sie am Anfang und habe einen schönen soften Klick, man hört sie nicht. Und wenn sie dann ein Jahr alt sind, dann fangen sie an, recht laut zu werden. Auch die Tastaturen, die mit einem Soft-Klick versehen sind, die geben dann eine gewisse Lautstärke von sich. Und das, muss ich sagen, ist bei Apple zwar auch so, aber es ist nicht so extrem wie bei den restlichen Herstellern.
Das kann ich in dem Sinn nachempfinden, weil meine sind doch ein bisschen in die Jahre gekommen, sind beide von den 08er Mac Mini, respektive vom 08er iMac, den ich habe.
Ja gut, du bist ja auch ein Nutzer, der sehr oft oder sehr viel am PC oder am Mac sitzt und du bist ja auch nun sehr viel am Schreiben und Machen und Tun. Ich denke, du hast schon einen extremen Einsatz, das Ganze, die ganzen Tastaturen.
Das ist sicherlich so, wie im Büro das Ganze ist. Ich mache zwar viel über Ton, also über Voice-Eingabe, Texte schreiben und so weiter, aber dennoch nutze ich sie recht viel. Oder meine Frau und dann natürlich auch die Kleinen, die dann mal dran sitzen. Mhm. Aber heute geht es nicht um die Apple-Tastaturen und oder eben doch auch. Es geht darum, man gewöhnt sich natürlich an ein Tastaturlayout und auch an deren Eigenheiten. Und das ist immer schwierig, wenn man dann eine fremde Tastatur in die Finger bekommt und die ein bisschen ausprobieren möchte, weil es braucht, ist bei jedem Mensch unterschiedlich, Tage bis zu Wochen oder sogar länger, bis man sich an etwas Neues gewöhnt hat. Und bei der ersten Tastatur, die ich heute ansprechen möchte, das ist die Microsoft Sculpt Comfort. Wenn es schon ein Windows-Betriebssystem ist, macht es Sinn, auch dafür gebaute Tastatur zu nehmen. Und da ging es mir darum, ich weiß nicht, die Hörer kennen sie sicherlich von Fotos oder auch vom eigenen Einsatz, das sind die gebogenen Tastaturen. Wie kann man das am besten beschreiben, Tobi?
Quasi, wo sie die linke und die rechte Seite etwas der natürlichen Handform entgegenstrecken und man quasi die Hände in einer natürlichen Tipposition halten kann, sodass man entspannter und ergonomischer schreiben kann. Das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht beschrieben.
Deshalb frage ich immer dich an dieser Stelle, weil du kannst das so schön mit Worten umschreiben.
Ja, genau, ich versuche es zumindest.
Machst du tipptopp, Tobi. Da geht es darum, von dem gibt es verschiedene Modelle. Es gibt solche, die haben noch sogar eine Lücke zwischen den beiden Tastaturhälften. Also die Tastatur ist in dem Sinn halbiert. Ich habe mich da bewusst für das weniger geschwungene Modell entschieden, weil doch der Umstieg ein bisschen Zeit braucht. Aber wie du sagst, es ist viel ein ergonomischeres Schreiben. Die Hände liegen einfach natürlicher da, nicht so gerade davor, wo man sich am Anfang dran gewöhnen muss. Man kann auch die Ellbogen ein bisschen nach außen tragen. Und zu der Tastatur gibt es in dem Sinn nicht allzu viel zu sagen. Sie funktioniert. Sie hat natürlich einen ganz anderen Anschlag, als ich den von der Apple-Tastatur gewohnt bin. Auch das auditive Feedback, aber das ist auch immer eine Vorliebe des Nutzers. Es gibt Leute, Gruß an Reiden, die mögen es, wenn es klackt, richtig stark. Und es gibt Leute, die möchten es einfach möglichst leise haben. Und für das gibt es auch verschiedene Hersteller von solchen Tastaturen. Der große Vorteil ist, dadurch, dass es eben ergonomisch ist, ist auch der Leerschlag zum Beispiel unterteilt, dass man die Backspace und die Löschtaste auf der linken Seite der Leerschlagtaste hat. Somit muss man sich nicht allzu groß verrenken, wenn es mal ums Löschen geht. Also man kann, wenn man sich ein bisschen eingewöhnt hat, viel ergonomischer und einfacher dran schreiben. Mhm. Ist natürlich, wie gesagt, alles eine Gewohnheitssache, aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, es ist schon einfach bequem, ein bisschen bequemer da zu sitzen. Schwierig zum Umschreiben.
Ja, also ich finde ja auch diese Idee, also die Idee ist ja nicht ganz neu von Microsoft. Sie haben ja schon sehr lange Erfahrung im Bereich ergonomischer Tastaturgestaltung. Das heißt, sie haben ja schon in den späten 90er Jahren mit diesem Microsoft Elite Keyboard angefangen, genau, ergonomische Tastaturen zu produzieren. Dieses war noch ein recht großes, monströses Keyboard, also passend auch zu den damaligen Tastaturgrößen. Da hatte man ja schon diese ähnliche Form. Diese Keyboards waren ja schon so ähnlich, wie sie jetzt sind. Nur jetzt wurde halt das Ganze etwas verfeinert und auf die heutige Größe von Tastaturen angepasst, also auf die Form, auf die Dünne von dem heutigen Stand.
Kompaktheit und auch das Gewicht.
Ja. Stand gebracht. Damals war das ja ein wahnsinniges Gerät, was man da auf dem Schreibtisch hatte. Und ich gebe zu, wo die damals auf den Markt kamen, da lag die, glaube ich, bei 150 D-Mark. Da war es der erste Hersteller, der sowas gebaut hat mit diesen, oder eines der ersten Hersteller, die sowas gebaut hat und auch eines der ersten Hersteller, wo man wirklich von einem Massenprodukt sprechen konnte, die auch wirklich so ein bisschen im Markt so ein bisschen Impact hinterlassen hat. Ich habe mir das Ding auch gekauft. Ich konnte mich aber damals nicht dran gewöhnen, weil ich halt zum damaligen Zeitpunkt kein Zehn-Fingerschreiber war und so ein unterteiltes Tastaturlayout macht eigentlich nur wirklich sehr viel Sinn, wenn man auch wirklich zehn Finger schreibt.
Beherrscht.
Sonst ist es ein bisschen komplizierter.
Es ist alles eine Gewohnheitssache, aber mit, wie sagt man, wenn du so ein Adlersystem drauf hast, ist natürlich das nicht unbedingt praktisch.
Genau.
Ja, das ist so. Also wenn man das Zehnfingersystem und schnell und eben auch ergonomisch schreiben möchte, ist das eine geniale Geschichte. Dazu kommt vorne, hat es noch so ein Handbeet drauf, also wo man die Hand ablegen kann, so ein, was ist das? Handballenauflage, danke.
Ja.
So 4-5 Zentimeter. Da ist natürlich auch angenehm, vor allem da die Tastatur jetzt im Vergleich zu der Apple-Tastatur nicht ganz so bodeneben nach unten geht, ist sowas natürlich auch nötig. Kann aber auch abgenommen werden, wenn das einen stören sollte. Mhm. Was noch zusätzlich dazu kommt, du hast ja erwähnt, die ersten Modelle, die sie hatten, hier sind die Füße in dieser Handballenauflage drin. Wenn man die hochstellt, geht die Tastatur quasi nach hinten runter. Es war zu Beginn ein relativ komisches Schreiben. Wenn man aber einen guten Stuhl hat, also auch einen ergonomischen Stuhl hat und richtig am Tisch sitzt, mit der richtigen Höheneinstellung und alles, ist das wirklich noch ein Ticken ergonomischer, weil die Hände gehen vorne nach unten, wenn man es eben richtig sitzt. Und, aber eben, alles eine Gewohnheitssache. Ein kleines Negatives gibt es zu der Tastatur oder in meinem Sinn. Ich habe die jetzt seit Dezember oder November letzten Jahres im Einsatz. Wenn man oben die Funktionstasten nutzen möchte, plus die ganzen Tasten wie Lautstärke, Play, Pause, Share-Button und solche Geschichten, Printscreen, dann muss man das oben rechts mit so einem Hebel umstellen zwischen den F1 und F12 und eben diesen Funktionstasten. Das ist eine Gewohnheitssache. Ich selber brauche das F1 bis F12 selten, deshalb habe ich es immer auf dem blauen, also auf den Funktionstasten.
Okay.
Dann ist, ja, ist einfach für jemanden, der beides will, nutzen will oder muss, je nach Programm, die man nutzt, ist das natürlich notwendig. Dann ist sowas auch etwas, wo man sich überlegen muss, ob das das Richtige ist, weil man eben immer nach oben rechts greifen muss, um so einen kleinen Hebel. Um das genauer zu sehen, wir haben ein Bild im Podcatcher und natürlich auf dem Gadget Plaza gibt es ein ausführliches Review dazu. Was noch dazu kommt, ist einfach der Preis. Wenn ich es jetzt dann eben mit unserer lieben Apple-Tastatur vergleiche, die Tastatur ist aktuell, 18. Mai, für 19,95 zu haben.
Okay, das ist ein, ja, wie sagt man so schön, ein No-Brainer-Preis. Braucht man nicht lange zu überlegen, kaufen.
Genau. Da kann man es auch mal ausprobieren, wie einem das liegt. Da gebe ich einfach wirklich jedem mit, probiert es wirklich konsequent, da nicht immer wieder wechseln auf die alte, sondern konsequent mindestens 2-3 Wochen mal reinzuüben. Wie gesagt, es gibt Leute, die haben nach 2-3 Tagen das drin und würden nie mehr gerne ohne. Andere brauchen einfach länger, bis sie sich dran gewöhnt haben, weil, ja, sind wir ehrlich, wir haben uns über Jahre dran gewöhnt, an geraden Tastaturen zu schreiben.
Also wenn ich mir überlege, wie lange ich gebraucht habe, mich an das kompakte Design der Standard-Bluetooth-Tastatur von Apple zu gewöhnen, das hat auch gedauert.
Eben, auch das ist nicht so gebaut, dass einfach blind jeder, genau.
Weil letztendlich ist es ja nichts weiter als ein Notebook-Layout von einem Notebook oder einem MacBook. Und das hat zwar Vorteile, weil wenn ich ein MacBook habe und einen normalen Mac, brauche ich darum wieder wenig Umgewöhnungszeiten oder gar keine, weil die Tastatur-Layouts quasi gleich sind. Mhm. Und also wenn ich jetzt ein MacBook 13 zwar vergleiche mit dem Standard-Keyboard, habe ich das gleiche Tastatur-Layout. Und das ist auch das wahrscheinlich, warum Apple sich gedacht hat, dass wir machen es gleich, dann haben wir quasi keine Umgewöhnungsprobleme.
Genau, dann egal auf was man schreibt, man ist zu Hause. Mhm. Genau. Und eben da geht es um Vorlieben und ich finde für den Preis ist es einfach eine geniale Geschichte, vor allem wenn man es vergleicht mit dem ersten Modell, was du hattest, mit eben 100 Euro irgendwas.
Ja, das wollte ich gerade noch sagen, dann hat sich das natürlich dramatisch verringert vom Preis her. Und allein, um mal eine Ersatztastatur liegen zu haben, wenn mal was kaputt geht, ist das eine ideale Sache. Dann hat man mal was in der Schublade. So gewisse Produkte sollte man schon mal auf Reserve haben. So der geneigte Nerd oder Geek neigt doch dazu, auch eine gewisse Backup-Funktion zu haben. Und das auch, wenn es nur in einer Tastatur ist.
Hardware, genau. Tastatur und Maus. Oder Touchpad,
genau.
Man nutzt dann. Genau. Und dazu übrigens habe ich auch 2-3 Reviews auf dem Gadget-Blase-Blog mit Mäusen. Auch da gibt es ganz interessante Modelle. Natürlich vor allem abgestimmt auf das Windows 8, weil die haben so spezielle blaue Tastaturen, Knöpfe drauf, die dann eben Windows 8-Funktionen unterstützen. Ja, wenn ihr da euch eindecken möchtet, schaut da mal rein.
Ja, die Maus wird ja demnächst wieder eine sehr große Rolle spielen bei Microsoft. Sie rudern ja etwas zurück von ihrer Touch-Oberfläche.
Ach, glaube ich noch nicht ganz.
Na, doch. Es wird schon noch.
Mal schauen. Aber neben dieser Desktop-Tastatur nehme ich doch gerne gleich auch noch eine mobile Tastatur mit rein von der gleichen Firma, auch hier wieder Microsoft. Es ging mir darum, ich hatte eine zweite Tastatur von Apple, auch eine dritte, die ich immer bei uns für die Media Center Nutzung im Wohnzimmer oben hatte, wo wir die ganzen Media Centers stehen haben. Die habe ich schön so in eine Ador June Hülle gepackt, damit sie auch staubgeschützt und so weiter ist. Links dazu findet ihr auf dem Gadget Plaza Blog. Es ging mir darum, es ist zwar noch nie passiert bei uns, ich habe ja zwei kleine Mädels. Und Getränke stehen auf dem Fernsehtischchen, da steht teilweise auch die Tastatur. Es muss nur mal passieren, dann ist man nachher immer schlauer. Wasserdichte Tastatur. Und da ein All-in-One-Media-Keyboard von Microsoft. Ich habe es in der Überschrift vom Review das die perfekte Sofa-Tastatur genannt oder ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Schlussendlich ist es. denn sie hat zusätzlich neben dem Tastaturfeld noch Funktionstasten drauf plus ein Trackpad. Und wenn man mit Mediasendern arbeitet, ist so ein Trackpad immer wieder extrem nützlich, weil das immer wieder mit den Maustasten durch die Menüs, wie sagt man dem, eben nicht Maustasten, mit den Funktionstasten, Pfeiltasten durch das Menü figurieren, ist nicht immer ganz angenehm. Und da ist praktisch, wenn man so eine Maus mit drin hat.
Da habe ich jetzt eine Zwischenfrage. Angenommen, ich habe eine Boxybox. Kann ich die denn mit dieser Tastatur verbinden? Hast du das mit der Boxybox ausprobiert?
Habe es mit diversen Android Media Center versucht. Mit der Boxybox habe ich es nicht versucht. Das muss ich noch. Werde ich in den Shownotes, besser gesagt in den Kommentaren zu dieser aktuellen Gadget-Folge nachreichen.
Okay, das würde mich nämlich speziell interessieren, weil ich ja überzeugter Boxybox-Fan bin. Und wenn die mit der Boxybox funktioniert, dann hat Microsoft einen neuen Kunden, weil dann werde ich mir das Ding auch kaufen. Aber ohne, weil ich bin halt nicht so extrem auf so vielen Mediacentern zu Hause wie du. Ich habe halt ein Medi- oder zwei Mediacenter, sofern man Apple TV als Mediacenter bewerten kann. Also das sind so die beiden, Boxybox und das Apple TV, was ich benutze. Und von daher müsste es schon mit der Boxybox funktionieren.
Genau. Werde ich dir abklären und dann noch mit reinnehmen. Ich hatte es auf der To-Do-Liste, aber ja, die liebe Zeit. Mhm. Genau. Und die Tastatur habe ich noch nicht so lange. Was es dazu zu sagen gibt, sie ist auch noch stabil. Solltet ihr sie mal auf dem Sofa liegen haben und unverhofft drauf sitzen, denke ich, würde mir nie passieren, aber kann ja vorkommen. Das mag die Tastatur auch aushalten.
Du, ich hatte letztens einen Kunden, der hat sich auf ein offenes MacBook Air draufgesetzt und das war dann mal ein Display. Da hat es knack gemacht und sein 11 Zoll MacBook Air war dann quasi in zwei Teile zerbrochen. Ei, ei, ei. Das tat mir dann in der Seele weh.
Das glaube ich auch. Das will man nicht unbedingt mit ansehen müssen, nein. Ah, Gadgets, die sterben, das ist immer unschön.
Ja.
Genau, zu der Tastatur gibt es noch dazu zu sagen, links habt ihr noch die für die Maus, linker Mausknopf, der ist ganz links, Trackpad ist ganz rechts. Darunter sind Laut- und Leise-Knöpfe sowie die Mute-Taste. Und oben rechts, oberhalb des Trackpads selber, habt ihr eine Home-Taste, eine Media-Taste und eine Folder-Taste, wo ihr direkt ins Filesystem kommt oder in die Musik oder eben auf den Home-Screen der jeweiligen Ding. Funktioniert natürlich am allerbesten mit Windows 8 Devices, mit Windows 8 Media Center Geschichten, aber eben wie gesagt auch mit anderen Android-Systemen hatte ich da gar keine Probleme. Deshalb gehe ich schwer davon aus, dass sie auch mit der Boxybox funktioniert. Da gehe ich halt immer über die App.
Okay.
Aber reicht noch nach. Mhm. Was das Ganze noch sehr speziell macht und sehr interessant macht, das Ganze ist ja eine Media, also All-in-One. Das kann man auch als mobile Tastatur nutzen, für wenn man ein Tablet hat, einen Tabletständer und die so mitnimmt. Hinten beim Batteriefach, wenn man das so öffnet, hat es neben den zwei Batteriefächern noch eine kleine Aussparung. Da kommt das Dongle rein, womit ihr das Ganze anschließt am Rechner oder eben am Media Center am entsprechenden. Und das Coole, das Dongle sowie auch der Schacht, wo das Ganze drin liegt, die sind magnetisch. Heißt, wenn ihr das Batteriefach mal ein bisschen blöd öffnet und schräg hält, es fliegt nicht raus und verschwindet, weil das Teil ist unglaublich klein.
Okay.
Und da durfte ich auch merken, beim Mac Minis, wo ich es zum Beispiel angemacht habe, oder beim Nuke, hinten dran, es ist eine rechte Frickelei, das wieder rauszukriegen. Ist schon leicht das Teil, das raussteht, ein bisschen größer, aber es ist sehr, sehr kompakt im Vergleich zu den Vorversionen, recht stark geschrumpft. Mhm. Und eben finde ich extrem geniales Feature, dass das Ganze magnetisch hinten dran hält.
Gut, das macht Sinn, dass man es nicht verliert, das ist korrekt, ja. Mhm.
Zum Thema wasserdicht, es ist nicht so, dass ihr es in die Abwäschmaschine legen könnt oder unter Dauerwasser halten und so weiter. Eben wie gesagt, mal Wasser drüber schütten, ein Glas auskippt, das macht der Tastatur nichts. Zu haben ist das Ganze ab aktueller Preis, auch wieder 18. Mai, 30,59 €.
Das ist günstig. Also wenn ich mir überlege, was Marktbegleiter für den gleichen Funktionsumfang aufrufen, ist das ein sehr, sehr günstiger Preis.
finde ich eben auch. Und deshalb auch hier wieder in unseren Shownotes drin ein Link zum, natürlich zum Kaufen, wo ihr das bekommt, und zusätzlich ein Link zum ganzen Testbericht, wer sich das Ganze nochmals nachschauen möchte und auch vielleicht ein bisschen Bilder anschauen möchte dazu. Gut, dann würde ich sagen, übergebe ich das zweite Gadget, oder besser gesagt, dir für das zweite Gadget.
Ist ja eigentlich das dritte, du hast ja über zwei Tastaturen gesprochen. Ich bin jetzt wieder der Klugscheißer.
Dein zweites.
Ach, mein zweites.
Oh, dein zweites.
Ja, mein zweites Gadget. Ja, das ist, da habe ich lange überlegt, ob ich drüber spreche, aber letztendlich hat das die Einzigartigkeit von diesem Gadget doch gewonnen, weil ich habe mir eigentlich gesagt, ich rede nicht noch, ich bin nicht der 5000ste, der jetzt über das 12000ste iPad oder besser iPhone-Hüllchen spricht oder über die Verpackung oder eine weitere Verpackung, wie ich mein iPhone schütze. Das wollte ich eigentlich nicht.
Das sage ich auch immer wieder und dann kommt ein ultra geiles Teil, da muss man einfach drüber sprechen.
So sieht's aus und das habe ich jetzt auch gemacht oder das werde ich jetzt auch tun. Ich werde über was ganz Spezielles sprechen, wo ich meine, dass es wahrscheinlich keine vergleichbaren Produkte gibt. Und wenn es sie gibt, dann bitte ich doch die Hörerschaft um Links in den Kommentaren, dass ich mir das mal anschauen kann. Weil ich, wo ich das Produkt gesehen habe, allein von den Daten auf dem Papier, war ich schon beeindruckt. Aber auf dem Papier steht halt viel und ich habe mir das Ding kommen lassen und muss sagen, nach dem Test, ich habe das jetzt 2 Wochen im Test und muss sagen, absolut überragendes Produkt. Fangen wir mal an.
Da bin ich jetzt gespannt.
Ja. Die Firma ist in Deutschland zu Hause, sitzt in Süddeutschland und hat sich überlegt, Cases rauszubringen, die extrem dünn sind. Das heißt, dieses Case ist 0,45 mm dünn. Von dick kann man ja nicht reden, das ist wirklich dünn.
Dünn, ja.
Und der Ansatzpunkt ist halt, es zerstört nicht das Design eines Apple iPhones. Also ich spreche jetzt hier von der Produktserie ClearRow. ClearRow, abgeleitet von Clear in dem Fall. Es ist nämlich komplett transparent. Und somit sieht man das komplette iPhone-Design ohne irgendwelche großartigen Einbußen zu haben. Das heißt, es ist super dünn, dadurch hat man kein Case, was großartig aufträgt. Und man sieht halt alle Details vom iPhone, so wie sie mehr oder weniger auch ohne Hülle sind. Und man hat halt auch einen sehr guten Schutz von der Rückseite und von den Seiten. Und das Schöne ist, das Ding wiegt nur 5 Gramm, also es trägt auch nicht noch zusätzlich auf vom Gewicht her. Die Anmutung, wenn das Case installiert ist, ist ein Hardcover. Das ist aber eine sehr trügerische Anmutung. Das heißt, sobald man das Case abnimmt, ist es sehr flexibel. Das heißt, man kann dieses Case wirklich biegen und dehnen und ziehen. Das ist also ein sehr, sehr kurioses Material. Das heißt, wenn ich jetzt drauf klicke, klingt es sehr sehr fest, ich weiß nicht, ob man das hört.
Genau, es klingt eher wie eine feste Hülle.
Genau, und diese Stabilität bietet es auch erst dann, wenn es installiert ist. Also wenn man quasi das Case mit einem Körper ausfüllt, dann hat es wirklich eine Hardcover-Anmutung. Sobald ich es abnehme, ist es sehr flexibel. Das ist natürlich optimal, das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht brechen, wenn ich es jetzt mal irgendwie fallen lasse oder auf eine Kante aufkommt, wird es nicht springen. Also es wird das Plexiglas, also ich kann es jetzt gar nicht einordnen, ob es wirklich echtes Plexiglas ist oder ob das muss mit starken Silikonanteilen vermischt sein, dass es so eine Flexibilität hergibt. Also es ist eine Kunststoffart, die ich so noch nie in den Händen gehabt habe, weil wenn man ein Case hat, was sehr flexibel ist, dann fasst es sich auch eher an wie Silikon und das fasst sich sehr glatt an. Und ein glattes Case, was so flexibel ist, habe ich noch nie in der Hand gehabt. Das ist ein sehr irres Material. Und das Schöne ist, es ist wirklich auch absolut kratzerresistent. Ich habe das jetzt wirklich 2 Wochen gehabt und habe jetzt wirklich, ja, ich habe das mal über eine Tischplatte geschoben. Ich habe das in der Tasche gehabt mit einem Schlüsselbund. Absolut keine Kratzer auf dem Case. Also die Angabe, dass es kratzerresistent ist, kann ich nur bejahen. Also ich sehe da keine Kratzer. Ich habe mir das auch mal mit einer starken Lupe angeschaut. Es sind ein paar Mikrokratzer zu sehen, die aber nur durch eine Vergrößerung sichtbar sind. Also dass da jetzt wirklich große Schmarren und Kratzer zu sehen sind mit dem bloßen Auge, das kann ich nicht sagen. Und das ist wirklich ein Case, ja, was mir sehr gut gefällt, dadurch, dass ich das iPhone-Feeling nicht zerstöre. Das heißt, es wird nicht großartig dicker, es wird nicht schwerer und ich sehe das Design vom iPhone, ich sehe meine Rückseite, mein Aluminium und ja, das Einzige, was halt beeinträchtigt ist, ist halt das Feeling, weil ich fühle halt nicht mehr das Metall, sondern ich fühle diese Kunststoffoberfläche. Aber ein Tod muss man sterben, entweder Schutz oder ein zerkratztes iPhone. Das ist halt, aber ich denke, das ist ein sehr guter Kompromiss, dieses Gerät. Oder dieses Case.
Als ich das Bild zum ersten Mal sah, ich sah nur das erste, wo man es ums iPhone sah, dachte ich, weil es so durchsichtig ist und dann muss es meistens hart sein, ob das nicht eben Kratzer gibt beim Auftragen. Aber eben, wenn man ein bisschen runterscrollt auf der Seite, sieht man dann, es ist sehr beweglich und dadurch eben schmeigt es sich auch ums iPhone an. Das ist ja nicht so wie bei anderen Cases, wo man dann so beim Reindrücken fast eine Krise bekommt.
Das war auch mein Gedanke, wo ich es nur auf den Papier gesehen habe und nicht in der Hand gehabt habe. Wo dann das Teilchen ankam, musste ich sagen, gut durchdachtes Produkt. Es sieht sehr simpel aus auf dem ersten Blick. Und ja, ich gebe zu, es gibt vom Erscheinungsbild und rein von der Optik gibt es China-Cases, die vielleicht nur 2 oder 3 Euro kosten. Aber
en masse,
ja. En masse, aber auf dem zweiten Blick nicht das bieten, was dieses Case bietet. Und wenn ich so ein günstiges China-Produkt ein paar Wochen benutze, dann ist es auch zerkratzt. Da ist dann so günstiges Plastik, dass dann hinten Kratzer drauf sind und dann ist nichts mehr mit shiny iPhone durch die Hülle scheinen hier, dann ist es vorbei.
Dann sieht es so, wie sagt man dem, so gebraucht, gibt es auch einen Namen für.
Used look, ja.
Used look, genau.
Gut. Deswegen.
Immerhin nur an der Hülle.
Immerhin nur in der Hülle. Aber wie gesagt, ich finde das total interessant dadurch, dass es wirklich so dünn ist. Ne?
Gut. Da würde mich jetzt den Preis wundern nehmen.
Ja, es ist 19,90 Euro. Also brauche ich nichts zu sagen. Es ist ein No-Brainer-Preis.
Genau, ja. Da sind wir wieder bei
dir. Ich meine, für 19,90 Euro kriegt man auch eine Microsoft-Tastatur, wie wir eingangs erfahren haben. Aber die schützt halt keine iPhones.
Das wird schwieriger. Genau. Nicht schlecht. Also von dem her ein geniales Gadget für sein liebes iPhone, um es zu schützen.
Ja, ich bin begeistert.
Darf ich übernehmen für mein heute letztes Gadget?
Ja, das darfst du.
Gut. Es geht darum, wir haben mal irgendwann Anfang des Jahres, ich glaube, einer der ersten Folgen, um ein Gadget gesprochen. Ich glaube, das war sogar die 514, wo wir gesagt haben, wir unterteilen jetzt alles in Sparten. Da habe ich noch ein letztes Gadget mit reingenommen. Ich habe auf dem Poughkeepsie-Blog, Links kommt auch in die Shownotes, davon berichtet, dass es eben zwei neue Streaming-Devices gibt. Das eine davon ist das Rocky. Und daraufhin hat mich der Hersteller angeschrieben, ob ich mir das nicht mal ein bisschen genauer anschauen möchte. Und das habe ich getan in den letzten Monaten. Wie kann man das umschreiben? Es ist ein kleines Device mit einer sehr speziellen Form, gefällt mir dahergehend schon extrem gut, weil es nicht einfach quadratisch oder rechteckig oder wie sonst viele solche Gadgets sind. Wie kann man die Form am besten beschreiben, Tobi?
Oh, crazy.
Also die Ecken sind einfach abge...
Es sieht aus, als ob an den Ecken irgendwie so eine Pfeilform, es sieht aus, als ob da so eine Spitze, so ein Pfeil versehen ist. So würde ich das jetzt beschreiben, ja.
Genau. Ein Kollege meinte, dass das ein Stück Holz, es hätte sein können, dass man im Erstjahres Schreiner in die Hände gedruckt hat, mit dem Ziel, die Kanten abzuhobeln.
Also in der zweiten Klasse hatte ich ein Radiergummi, das sah genauso aus, aber wahrscheinlich wird kein Hörer wissen, wie mein Radiergummi aussah. Also von daher ist der Vergleich ein bisschen doof. Genau. Aber es sieht wirklich aus wie eine Pfeilspitze an den einen Ende und am anderen Ende ist die Pfeilspitze etwas weniger spitz geformt. Also es ist ein sehr interessantes Design, ja.
Genau, für alle diejenigen, die uns auf dem mobilen Device zuhören, schaut mal auf euer Smartphone, auf euer Tablet, da ist ein Bild davon. Könnt ihr euch das Ganze anschauen. Natürlich auch in den Shownotes ein Link dazu. wo ihr das Ganze im kompletten Review mit mehreren Bildern anschauen könnt. Aber was macht das Ganze? Es ist vom Prinzip her ein Streaming-Device. Wir kennen es ja, wir nutzen beide Sonos, Pure Yongo, was auch immer, solche kompletten fixen Systeme. Es will und kann aber nicht jeder ein Sonos oder eben ein Pure Yongo vom Finanziellen her sich leisten. Zumindest nicht für die ganze Wohnung. Mhm. Und da gibt es ja Lösungen. Zum einen gibt es auch von Sonos und von Pure eigene Geräte, um diese ins Pure oder ins Sonos-System mit zu integrieren. Wenn man aber nur eine alte Stereoanlage, sagt man jetzt in der Garage oder im Bastelraum hat, wo man viel Zeit verbringt und da ein bisschen ja, eine ältere Anlage hat, die eben nicht streamen kann, hängt man das ganz einfach mit einem Klinkenstecker. Für alle, die jetzt schon aufhängen, es gibt auch noch ein zweites Modell, kommt dann später noch, dranhängen, mit der App verbinden. Aktuell gibt es die erst auf Android, iOS ist noch in Arbeit. Und da kurz durchlaufen, den Setup-Vorgang durchlaufen und schon ist das Ganze verbunden und ihr könnt die Musik, welche ihr auf eurem Android-Device habt, wiedergeben. Es unterstützt MP3, FLAC, WAV und AIFF, also schon einige verschiedene
Formate
und seid so ziemlich frei im Abspielen eurer verschiedenen Musik, die ihr so habt. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze ist sehr, sehr kompakt. Es sind 112x58x17 mm. Jetzt könnt ihr euch so ein Bild machen. Wenn ich das auf mein iPhone halte, macht das etwa 2/3 vom iPhone aus, was es bedeckt.
Okay.
Ja, ein Ticken mehr. Nee. Wenn ich es unten gerade ran nehme, kommt der Spitz etwa 6 mm bis zum Displayende oben. Also sehr kompakt. Und umschlossen ist es, oder wie sagt man dem? Umhüllt ist das nackte Gadget mit einer Silikonhülle. Kann man bei der Bestellung wahlweise wählen, welche Farbe man hätte. Da gibt es von Blau, Grün, Schwarz, Violett, Orange, alle möglichen. Und kann sich natürlich auch zusätzliche solche Hüllen dazu kaufen, um zwischendurch mal die Farbe zu wechseln.
Wie wird das Ding denn mit Strom versorgt?
Aufladen, es hat einen integrierten Akku. Mhm. Und aufgeladen wird es über den handelsüblichen Micro-USB,
Stecker.
Stecker. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel eine alte Stereo- oder nicht ganz so eine alte Stereoanlage habt, die sogar noch einen USB-Ausgang hat, könnt ihr das gleichzeitig da noch dran schließen, sofern der genügend Leistung hat und es so im Dauerbetrieb haben. Und die verschiedenen Farben machen deshalb Sinn, wenn ihr zum Beispiel verschiedene Räume, verschiedene Geräte habt, könnt ihr das Ganze so in jedem Zimmer eine andere Farbe. In der App, wo ihr die ganzen einzelnen Stationen habt, könnt ihr denen auch die jeweiligen Farben zuweisen und so wisst ihr immer gleich, was wo ist.
Ja, das ist gut, ja. Das macht einen guten Eindruck.
Ich habe für meinen Zweck einen sehr, sehr verrückten Einsatzzweck in meinen Augen. Ich habe es immer wieder mal, dass ich, früher hatte ich das iPhone oder auch jetzt noch eigentlich immer um mich herum, aber es gibt gewisse Tätigkeiten, bei denen ich das iPhone nicht auf mir trage und dennoch gern Kopfhörer nutzen möchte von der Musik, welche ich wiedergebe. Und da mache ich so, dass ich es auf dem Device wiedergebe, an diesem Rocky die Kopfhörer anschließe und so nachher herumlaufen kann.
Okay.
Verstehst du, wie ich
meine? Ja, ich verstehe das. Ja, ja.
Relativ verrückt.
Du baust ja quasi einen Funkkopfhörer selbst.
Ein Funkkopfhörer, genau. Mhm. Ich habe hier verschiedene Kopfhörer, insgesamt irgendwas über 18 Stück, glaube ich. Ich habe da auch Bluetooth-Kopfhörer, aber ich habe so meine Neurosen, dass ich einfach tagesaktuell auswähle, welcher mir am besten passt oder für was ich auch immer konsumiere, habe ich verschiedene Kopfhörer. Bin halt so ein Verrückter, das kennst du ja, Tobi. Mhm. Und da, wenn es keiner ist, der Bluetooth hat, habe ich den Einsatzzweck für mich gefunden. Und ja.
Gute Idee.
Mhm. Genau. Und ich habe vorher erwähnt, das Ganze ist aktuell zu kaufen über den Hersteller selber. Link kommt in die Shownotes. Ein Stück, ein Singleplay, kostet $49. Man kann es dann auch im Duo kaufen, dann kommt man zum Beispiel auf $98 oder im Trio für $145. Es gibt dann auch noch ein Quattro und ein Quintett, verschiedene Mengen. Plus es gibt mittlerweile auch so Special Artists Editions, wo ihr dann ganz, sind aktuell zwei Modelle, das eine ist ein bisschen dünklere Geschichte und das andere ist eine sehr flippige Farbe. Gibt es verschiedene Möglichkeiten bei diesen Hüllen, die ihr noch dazu kaufen könnt. Mhm. Und eben, ich habe es vorher erwähnt, wem Klinkenstecker nicht genügt, es gibt noch ein Rocky Play Plus, nennt sich das Ganze. Der kostet dann $89. Der hat zusätzlich, also hat keinen Klinkenstecker, hat dafür einen HDMI und einen Optical, also einen Toslink-Ausgang.
Gut, das ist natürlich dann für Leute, die einen HDMI-fähigen Receiver haben, also einen Audio-Receiver haben, interessant, dass sie dann dementsprechend dort mit HDMI reingehen, ja. Oder sogar genau. Mit Toslink optisch dort reingehen, ja.
Genau, also die Möglichkeit gibt es auch. Mhm. Also von dem her deckt man da beide Dinge ab. Zum einen, die einfach ihre alten Devices an Smartphone oder ans Tablet binden möchten, plus eben auch die ein bisschen in Richtung High-End gehen. Mhm. Wenn man das ja doch im kleinen Rahmen High-End darf.
Ist ein interessantes Gerät, auch im Aspekt, dass man dementsprechend seine alten Geräte in Anführungsstrichen recyceln kann und nicht moderne Produkte wieder etwas pimpen kann und da, wie gesagt, drauf streamen kann. Interessant, ja.
Genau, das ist auch das, was ich vielen Leuten, die mich anfragen und jetzt so ein Sonos oder eben Pyrongo-System nutzen möchten, sagen, werft nicht all eure alten Geräte weg, weil die sind meistens qualitativ sehr, sehr gut und auch hochwertig verarbeitet, wenn es nicht irgendwie so ein Billig-Krumpel ist. Und die kann man perfekt in so ein System integrieren und hier jetzt eben ohne dieses ganze Ökosystem von den beiden anderen genannten. Mhm. Einfach schnell Geräte oder auch mal, ich habe es vor kurzem mal gesehen, eine Geburtstagsparty, da hat jemand eine alte Anlage dastehen, hat ein bisschen Musik laufen lassen, dann hieß es, ja, kannst du nicht andere Musikrichtung? Und der Kollege meinte, ja, die CDs habe ich und ich ganz kurz einen Griff in meine Gadget-Tasche, das Teil rausgezaubert, angestöpselt und es konnte an jeder Musik wiedergeben, wie er mochte und lustig war. Mhm. Haben es natürlich dann an ein Device gebunden, nicht, dass gerade jeder reinfunkt, weil sonst gibt es auch wieder Durcheinander.
Ja, ist klar. Ja. Interessant, ja.
Aber für solche Dinge ein sehr praktisches kleines Gadget, das eben auch überall mitgenommen werden kann. Gut. Wenn sonst habe ich nichts mehr dazu zu sagen, schaut es euch an. Wie gesagt, die ganzen Links sind bei uns auf www.geektalk.ch in den Shownotes mit drin. Mhm. .ch.
Ja, so viel Zeit muss sein.
Genau. Dann würde ich sagen, haben wir alles oder hatte Tobi noch was?
Nee, ich denke, wir haben einiges besprochen und das reicht auch als Gadget-Folge, denke ich. Sonst wird es zu viel Content, um das alles zu verarbeiten. Das denke ich, muss erstmal sacken, ja.
Genau. Mehr Gadgets gibt es nach wie vor in der nächsten, übernächsten und übernächsten Folge. Separat zu abonnieren bei uns auf dem Geektalk, geektalk.ch/abonnieren, könnt ihr die ganzen Links zusammensuchen oder dürft natürlich auch gerne das Ganze über unseren Hauptkanal abonnieren und so auch die News-Folgen und die anderen Kategorien mitbekommen.
Genau.
Und wie immer hatten wir zwar noch nie einen Aufruf gemacht hier in der Gadget-Sparte, dürft ihr uns auch auf iTunes und auf den ganzen anderen Plattformen reviewen, Sternchen vergeben, da freuen wir uns natürlich auch drüber. Mhm. Und wer Folge mal teilen möchte, das haben wir auch vor kurzem mal besprochen, in den Shownotes gibt es auch die entsprechenden Hinweise dazu. So, jetzt aber genug dem Administrativen, würde ich sagen, verabschieden wir uns von den Hörern.
Genau. Ja, das war mal wieder interessant. Dann bedanke ich mich bei dir und wir hören uns bestimmt wieder, Martin.
Das will ich doch hoffen, ja. Danke dir, Tobi. Und je nachdem, lieber Hörer, wenn du uns hörst, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.